Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Christa Hilbig und ich war in der Vorbereitung der Antisemitismus-Tagung mit beteiligt. Ich habe heute die große Ehre und auch das Vergnügen, mich mit Herrn Rudi Panke unterhalten zu können, jemanden, der ganz ausgewiesenermaßen durch eigene biografische Erfahrung zum Thema Antisemitismus was sagen kann. Und ich sage gleich, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich habe noch nie bewusst mit einem Träger des Bundesverdienstkreuzes mich unterhalten. Wenn Sie es jetzt sehen könnten, Herr Panke macht eine abwehrende Handbewegung. Herr Panke, Sie haben auf ein wirklich reichhaltiges Leben zurückzublicken. Sie sind 1944 geboren und wenn ich Ihre Biografie lese, dann klingt es erstmal relativ normal, Schule, Studium und Tätigkeit als Pfarrer bis zum 40. Lebensjahr. Herr Panke, ist das so glatt gelaufen, so normal, wie sich das erstmal so in dem Lebenslauf liest?
Das ist so natürlich gar nicht normal gelaufen. Also ich könnte berichten von der Schule, an den Erfahrungen in der Schule. Ich habe die Schule zum Teil erlitten. Kann ich so sagen. Mhm. Also das war, ich bin 43 geboren, nicht 44.
Oh, Entschuldigung.
Ja, das macht ja nichts. Und ich bin 49 zur Schule gekommen und...
Woher, Panke, wo?
In Berlin, Friedrichshain.
In Friedrichshain, danke.
In Friedrichshain. Und das war so, dass da in dieser Zeit, glaube ich, schulisch alles auch wirklich kompliziert im Umbruch war. Wir hatten Neulehrer, von denen wir... schlechte Eindrücke hatten, auch als Schüler. Das war sehr administrativ, sehr militant sogar zum Teil. Und zum anderen hatten wir auch alte Lehrer. Ich habe einen Lehrer gehabt, der war also mein wichtigster Lehrer eigentlich, der mich auch gerettet hat in der Schule. Das war Herr Hähnel. Herr Hähnel war offensichtlich Offizier in der Wehrmacht, hat ein Bein verloren und hat sich für die Schüler unglaublich engagiert. Ganz anders als Herr Böcke. Herr Böcke war ein Akkordeonspieler und hat mit uns also Pionierlieder singen wollen. Wir waren aber noch nicht Pioniere. Mhm. Also ein Teil von uns wurde auch nie Pionier. Und er hat immer die Schüler, die vier Schüler, die in den Pionieren schon waren, bevorzugt. Mhm. Die haben bessere Zensuren gekriegt. Mhm. Und das war eine Stimmung, die kann man schon als aggressiv gegen diesen Lehrer und gegen manche Lehrer überhaupt beschreiben. Der Russischunterricht war so katastrophal. Oh, ja. Ich glaube, die Russischlehrerin, die wir hatten zum Teil, ja, die hat kurz vorher möglicherweise die Lektion sich angeeignet, die sie uns beibringen sollte. Es war alles ziemlich desaströs. Mhm. Gut, Schule, dann habe ich noch eine Berufsausbildung gemacht als Feinmechaniker und dann bin ich irgendwann zur Universität gekommen. Ja. Und das waren schon auch komplizierte Prozesse, die ich da mitgemacht habe, aber stehe zu all dem und bejahe das also von ganzem Herzen und wollte auch zur Universität. Ich wollte nicht an eine kirchliche Hochschule, sondern okay. Ich wollte an der Universität das machen. Das war mir irgendwie wichtig. Das war mir wichtig und ich habe von 1965 bis 70 an der Universität studiert, an der Humboldt-Universität. Mhm. Das war auch sehr merkwürdig.
Herr Panke, vielleicht an die Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns darüber verständigt. Ich habe mir von Herrn Panke die Erlaubnis eingeholt, dass ich ihn unterbrechen darf. Mhm. Deswegen tue ich das jetzt an dieser Stelle. Sie schreiben auch, eine nicht unbedeutende Rolle hat Ihre Mitarbeit in der illegalen Gruppe Hans Scholl gespielt.
Stimmt.
Wenn Sie da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen können, was der bedeutende Einfluss dieser Gruppe war für Sie?
Also diese Gruppe habe ich durch Zufall, eigentlich durch meine Schwester, die hat mich darauf hingewiesen, da ist eine junge Gruppe und vielleicht ist die was. Ich, was für dich. Ich habe so ein bisschen, ich war ein bisschen irritiert, was mache ich eigentlich, wo orientiere ich mich, an welchen Jugendlichen, an welchen Gruppierungen und so. Und da bin ich also in die Horte Hans Scholl, so hieß die.
Ja.
Horte Hans Scholl, die kommt von der deutschen Jugendbewegung her, 1.11.1929, von dem später auch kommunistischen Funktionär Eberhard Köbel, TUS genannt. Und das war für mich die Sozialisierung ins Leben. Vorher war das alles ein Versuch, Experiment, das oder das. Nein, das war eine Gruppe, die war in sich geschlossen, ja. Und die war sehr stark orientiert, auch schon am Antifaschismus.
Ach,
Hans Scholl, die Gruppe hieß Hans Scholl, also von der Weißen Rose. Das erste Mädchen, in das ich mich verliebt habe, war Sophie Scholl. So ungefähr war das. Ich habe gesagt, das sind tolle Menschen gewesen. Das ist so ein tolles Mädchen gewesen. Also so hat mich das total fasziniert. Ich war 12 Jahre, als ich in diese Gruppe kam.
Okay.
Und das ging so, also wir hatten ein Prinzip in dieser Jungenschaft, hat es ein Prinzip gegeben, wenn derjenige, der an der Gruppe, an Gruppenspitze steht, wenn der irgendwo anders hinwechselt, Beruf oder Studium, dann muss ein anderer diese Sache übernehmen oder es müssen neue Gruppen gebildet werden. Also unser, wir haben ihn Scheich genannt, unser Scheich, der ging also in Berufsausübung und dann waren wir gefragt, ja, wer wird es weitermachen? Und dann haben erst mal zwei und dann habe ich das sozusagen übernommen, es weiterzumachen.
Das heißt, da haben Sie auch das erste Mal die Funktion Leitung.
Da habe ich die Funktion Leitung gelernt.
Gelernt, gut.
Schmerzhaft gelernt.
Oh, okay.
Ja, weil es nicht so einfach war mit so einer Gruppe von Jungen, die nur auf freiwilliger Basis sozusagen zusammen waren, ohne dass jemand ein Zeugnis gegeben hat, ohne dass jemand eine Anerkennung gegeben hat, sondern das war wirklich eine autonome Gruppe mit Autonomiebestrebung. Jeder hatte selbst seinen Beitrag zu leisten. Ich habe
also sehr modern, eine sehr moderne
eigentlich.
Gruppe.
Ich habe gesagt, also in dieser Gruppe habe ich das erste Mal überhaupt meine Artikulationsmöglichkeit gefunden. Mhm. Als 12-Jähriger mit 17, 18-Jährigen zu diskutieren. So war die Altersspanne. Mhm. Und ihnen zu widersprechen und den Versuch zu machen, selbst also eine Position in dieser Gruppe zu finden. Das war alles wirklich nicht aggressiv untereinander, aber schon so, dass man sich auch durchsetzen musste.
Also und, wie Sie sagen, eine wichtige Sozialisation für Sie, Schule fürs Leben.
Das war
Schule
für mich.
Schule für die Persönlichkeit. Ja.
Schule für die Persönlichkeit, Schule und auch für weitere Tätigkeiten.
Ganz genau. Und der Kern, ich möchte mich für Antifaschismus einsetzen, wurde damals auch quasi in Sie gepflanzt. Durch die Liebe zu Sophie Scholl?
Ja, das, ja. Na, auch das, ja. Aber auch Hans Scholl. Ich habe das Buch von Inge Scholl über ihre Geschwister, glaube ich, zigmal gelesen und kann viele Passagen bis heute fast auswendig, weil wir das auch dann an die Nächsten vermittelt haben.
Ja? Würden Sie das auch heute noch jugendlichen Leserinnen und Lesern empfehlen?
Auf jeden Fall. Ich empfehle es.
Ja?
Ich empfehle es. Lesen Sie Hans Scholl oder Sophie Scholl oder die Darstellung der Schwester Inge Scholl über ihre Brüder und deren Gruppen und so. Das ist so ein wunderbares Motivationsbuch für Antirassismus, Antifaschismus und so weiter. Das ist die sind alle hingerichtet worden, die zunächst da beschrieben wurden. Mhm. Da waren die Nazis absolut gnadenlos. Mhm. Freisler hat da wirklich seine Prozesse gemacht und so. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil das eine ganz klare Position ist. Wobei zum Beispiel interessant ist, das habe ich aber später erst erfahren, dass Hans Scholl zunächst mal auch mit der Hitlerjugend koaliert hat und da drin war und sich dann losgelöst hat und dann kam sie zur Widerstandsarbeit aufgrund eigener Einsichten und eigener Erkenntnisse.
Danke, Herr Panke. Und trotzdem, wir wollen ja bei Ihnen bleiben. Und ich bin gerade hier auf meinem Zettel, gerade beim ersten Kästchen angelangt. Ist es in Ordnung, wenn wir das Thema Universität vielleicht zugunsten anderer etwas kurz fassen?
Machen wir.
Dann lassen wir einfach Universität. Ihnen war wichtig, nicht kirchlich, sondern richtig staatliche Universität, Humboldt-Uni. Und da war es für Sie nicht leicht, aber...
Nein, ich will doch zwei Sachen sagen. Gerne. Es hat Professoren gegeben, die haben ihre Position ganz klar benannt, dass sie mit der Staatssicherheit kooperieren. Mhm. Das war ein Professor, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo wir als Studenten ihn gefragt haben, was halten Sie von der Staatssicherheit, dass sie die Einflüsse hier immer stärker werden. Und er hat gesagt, ich finde, der Staat muss geschützt werden und das ist alles richtig so und dann kann ich das alles nur bejahen.
Okay, ja, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns im Zeitraum 62 bis 70. 61 war der Mauerbau, damit wir einfach auch wissen, in welchem Zeitraum wir uns befinden. Okay, Sie haben mit knapp... Ach, Sie möchten noch was sagen?
Ich will noch was sagen. Zum Beispiel sind da schon wichtige Weichenstellungen erfolgt. Also ich habe 1967, da war der Sechstagekrieg in Israel. Ich hatte durch die Jugendarbeit, in der ich war, wo ich mich mit diesen Fragen schon beschäftigt habe. Israel war schon ein Thema. Wir haben Sachen von Helmut Gollwitzer gelesen und von anderen. Und da war klar, also wir können die Position der DDR nicht übernehmen. Mhm. Ich übernehme sie nicht. Und einige Professoren haben Deklarationen oder Erklärungen gegen Israel unterschrieben und wir waren aufgefordert durch die gesellschaftswissenschaftliche Arbeit, die wir ja auch machen mussten, wo wir auch studieren mussten, waren wir aufgefordert, das alles mitzutragen, mit zu unterschreiben. Und das habe ich nicht getan und da war klar, also diese Richtung geht hier für mich nicht. Ich muss mich mit Israel auch anders auseinandersetzen, mit dem Judentum. Ich kannte das fünfte Flugblatt der Weißen Rose von Hans Scholl und seiner Gruppe. Und da ist ja der Judenmord ganz genau schon beschrieben. Mhm. Also das war für mich nicht denkbar, was die DDR gemacht hat und was ich heute weiß, dass sie wirklich Terroristen trainiert haben in Lagern in der DDR. Mhm. Das bestärkt das 100-mal. Mhm. Also das ist klar. Das heißt, diese Frage spielte schon eine wesentliche Rolle. Ja. Also im Studium habe ich mich sehr intensiv damals beschäftigt, auch mit der Frage der Wahrheit und der Wirklichkeit von Religion und Gesellschaft. Und ich habe mich davor nicht gedrückt, Marx und Engels und Lenin auch zu lesen. Und das war manchmal sehr kompliziert. Also wir hatten unterschiedliche Dozenten, die manchmal sehr moderat und manchmal sehr aggressiv waren. Also es war sehr unterschiedlich. Ich selbst war aber in dieser Phase hyperkritisch gegenüber der Religion. Mhm. Ich war fast dabei, also das Theologiestudium zu beenden habe eine atheistische Theologie vertreten. Also ich habe mich wirklich radikalisiert in dieser Richtung und war fast dabei, wirklich innerlich Abschied zu nehmen von Theologie und Kirche und christlicher Religion, christlichem Glauben. Und da hat es eine Bewegung gegeben oder eine Begegnung gegeben. Ich habe einen Professor damals aus Mainz kennengelernt, der hatte einen Gastvortrag gehalten und das hat mich total fasziniert. So, und zwar die Art und Weise, wie kritisch er mit der Religion umgegangen ist. Und er ganz genau rausgefiltert hat sozusagen, was ist akzeptabel, was können wir heute sagen, was ist das Wesentliche, was ist die Substanz dessen, was wir da vertreten, oder was ist wirklich zeitbedingt aus der Antike, was ist magisch, mythologisch und was können wir überhaupt nicht mehr so sagen. Das heißt, eine sehr radikale Position hat er bezogen und ich habe die voll übernommen. Ich habe der hieß Herbert Braun, bei dem habe ich unglaublich viel gelernt, mhm, und bei Hans Jonas. Ein Professor von mir, der auch wollte, dass ich da also weiter wissenschaftlich arbeite, der hat gesagt, also wenn du so einen Standpunkt vertrittst, lies bitte im Sommer Hans Jonas, Gnosis und spätantiker Geist. Hans Jonas, mhm, ein berühmter Philosoph und wichtiger Mensch. Und das habe ich gelesen und das hat mich eigentlich zu einer völligen Veränderung gebracht. Nicht, dass ich fundamentalistisch christlich geworden bin, sondern hyperkritisch die ganzen Dinge angesehen habe, aber verstanden habe, dass das Ausdrucksformen sind, die wir genau befragen müssen und wo wir unsere Ausdrucksformen finden müssen, um die Substanz des christlichen Glaubens zum Beispiel transportieren zu können oder überhaupt nur akzeptieren zu können.
Und Sie haben dann zum Glauben zurückgefunden, kann man das sagen?
Ich habe zu einem Standpunkt des Glaubens zurückgefunden, wo ich heute sagen würde, atheistisch-christlich sein.
Okay, ja. Sehr interessant. Ja.